Hallo, schön, dass du hier bist und wir zusammen miteinander Gottesdienst feiern können, obwohl der Start der Weltmeisterschaft ansteht. Und ich freue mich, dass ich heute hier stehen darf, da ich heute zum ersten Mal im Christustreff predigen darf. Und da ich das erste Mal heute predigen darf und ihr mich nicht kennt, die meisten zumindest, möchte ich mich euch kurz vorstellen. Ich bin ja Daniel, 22 Jahre alt. Studiere Theologie an der Evangelischen Hochschule Tabor und befinde mich im vierten Semester und hoffe, dass ich bald ins fünfte Semester komme, so Gott will. Ja, die Tabor-Leute lachen, die wissen warum. Ich freue mich, dass ich heute mit euch über das Thema Hoffnung reden darf. Die erste Frage, der wir nachgehen, gibt es einen Grund zu hoffen? Wenn ja, wie sieht diese christliche Hoffnung aus? Und wie sieht denn ein Leben aus, das von dieser Hoffnung geprägt ist? Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ob du gerade voll Bock hast, mit mir heute Gott anzubeten. Ob du eingeladen worden bist ob du aus Gruppenzwang hier bist. Ob du zufällig reingekommen bist oder ob du das Gefühl des hundertsten Mal schon hier sitzt. Und noch weniger weiß ich, wie du dich gerade fühlst in deiner Bank. Ob sie gerade voll gut geht, ob sie gerade nicht so gut geht. Ob du gerade im Stress bist, lernen musst eigentlich. Und all diese Gefühle, die du und ich haben, möchte ich in einem kurzen Gebet zu Gott bringen. Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst. Und es ist ein Privileg, hier in deinem Gotteshaus zu sitzen und dich anzubeten, dir die Ehre zu geben. Öffne uns die Herzen, Herr, in deinem Namen, Jesus. Amen. Gibt es einen Grund zu hoffen? Und mit aller Gewissheit kann ich sagen, ja, es gibt eine. Das Problem ist, an meiner Predigtvorbereitung ist mir folgendes Problem aufgefallen. Es ist ziemlich schwer, Hoffnung zu zeigen. Ich kann euch vielleicht ein Auto zeigen oder irgendwas anderes. Aber innig wie Liebe lässt sich Hoffnung schwer zeigen. Man kann Hoffnung nur bezeugen. Und genau deswegen will ich euch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, wo ich gerade eine Hoffnung spüren konnte, indem ich in einem Part in meinem Leben, wo es mir gerade nicht so gut ging. Dazu müsst ihr wissen, ich komme aus keinem christlichen Elternhaus. Meine Mutter hat mich und meine Schwester ganz allein aufgezogen und dazu ist sie noch blind. Und dazu noch hat sie 8 Stunden am Tag voll gearbeitet. Und gerade in der Pubertät, wo man vielleicht gerade einen Vater braucht, vor allem wenn man Fragen hat, Papa, das Mädchen finde ich ganz nett. Wie macht man sowas, flirten? Ist alles richtig bei mir? So einen Ansprechpartner hatte ich eben nicht. Und dazu kam noch, dass ich in meiner Klasse ziemlich krass gemobbt wurde und ausgegrenzt wurde. Ich wurde beschimpft aufgrund meines asiatischen Aussehens mit Chinese und das war noch die smarte Variante, da gab es noch einige Hardcore-Varianten. Und ja, in dieser Zeit fühlte ich mich extrem allein. Und ich spürte eine Hoffnungslosigkeit in mir und Angst war irgendwie so das ständige Gefühl, was mich begleitet hat. Und es ging sogar so weit, dass ich meinem Leben gedacht habe, warum eigentlich noch leben? Warum? Was macht das alles noch für einen Sinn? Und bin sogar so weit gegangen, mir Gedanken zu machen, wie eigentlich das Leben zu nehmen, weil es irgendwie doch keinen Sinn macht. Und meine Mutter schickte mich im Alter von 14 Jahren auch so eine christliche Freizeit. Onkel Werner Freizeiten wurden sie genannt. Und sie hatte davon von einer Freundin gehört, die total begeistert davon, diesen christlichen Freizeiten. Und meine Mutter, ihr müsst sie kennen, wenn sie was will, was ich tun soll, dann hat sie so ihre Techniken und dann kann ich gar nicht Nein sagen. Das ist noch diese asiatische Erziehung, da gibt's ja bestimmte Hebel. Meine Kinder freuen sich bestimmt schon. Oder auch nicht. Und Problem war auch noch, dass ich zu diesem Zeitpunkt mein Bein gebrochen hatte. Und ich konnte deswegen nicht gescheit laufen. All das trug dazu bei, dass ich absolut keinen Bock auf diese Freizeit hatte. Und was ich für Menschen auf dieser Freizeit dort erleben durfte, war der absolute Wahnsinn. Gerade in meiner Beschränktheit, gescheit zu laufen, Spaziergänge mitzumachen, Fußball zu spielen, ne? Hat ein bisschen gedauert. Spiele mitzuspielen. zeigten die Leute mir doch irgendwie ein Interesse. Sie interessierten sich für mich. Und das war irgendwie ausschlaggebend, wo ich gedacht habe, okay, die sind irgendwie anders. Und weil es eine christliche Freizeit war, hörte ich irgendwie öfters diesen Namen Jesus. Und man erklärte mir, wer dieser Jesus sei und was er gemacht hat und warum er gestorben ist, aber irgendwie gleichzeitig lebt, da ist, irgendwie auch da und auch irgendwie nicht da ist. Und ich verstand erstmal extrem wenig. Und das tue ich heute manchmal auch noch. Aber diese Woche war der absolute Wahnsinn. Und ich stand am letzten Tag vor dieser Freizeit, die ging eine Woche vor, eine Entscheidung, ob ich mein Leben Jesus anvertrauen möchte. Und ja, ich habe diese Entscheidung für Jesus getan. 24.06.2006. Amen, das habe ich jetzt gehört. Nach dem Ende dieser Freizeit war nicht sofort alles besser. Ich kam in mein altes Umfeld zurück und die Dissereien und das Mobben hat nicht aufgehört. Aber es hatte sich was verändert bei mir. Und zwar umgab mich etwas wie ein Schutzschild um mein Herz. Und da gab es irgendwie eine Hoffnung und eine Freude, die ich zu diesem Zeitpunkt, die ich noch gar nicht kannte und einordnen konnte. Aber sie bewahrte mich, vor allem in den schlimmen Momenten. Und es gab sie auch. Ich war nicht mehr allein und dieses Pochen in meinem Herz, bam, bam, das hat mir geholfen, irgendwie jeden Tag noch aufzustehen und in die Schule zu gehen. Und diese Hoffnung begleitet mich heute noch, wenn ich in die erste Stunde muss und zur Vorlesung gehe und absolut keinen Bock habe. Das ist meine Geschichte aus einer der dunkleren Momente meines Lebens. Und ich stellte die Frage an den Anfang, ob es einen Grund gibt zu hoffen. Und ich sage ja. Den Beweis seht ihr heute an mir. Von jemandem, der sehr wenig Hoffnung hatte in seinem Leben und der eine Hoffnung ausstrahlen darf. Und so kann jeder Christ diese Hoffnung ausstrahlen. So kannst du diese Hoffnung ausstrahlen. Doch was genau ist diese christliche Hoffnung? Und dazu finden wir einen relativ bekannten Textausschnitt aus dem Evangelium nach Johannes. Und zwar steht dieser im Kapitel 11 ab Vers 20. Und zwar geht es darum, dass Jesus in den Ort Bethanien kommt, wo Martha und Maria leben. Bethanien liegt östlich von Jerusalem. Und Martha und Maria waren Nachfolgerinnen von Jesus. Und sie hatten einen Bruder, der hieß Lazarus. Und der hatte ein Problem. Der war nämlich tot. Ja, fand ich auch ziemlich cool. Er war tot. Und genau deswegen ist Jesus in diesen Ort Bethanien gekommen. Und unterwegs traf er Martha und es erfolgte ein Gespräch, welches wir auf dieser Leinwand sehen dürfen. Ich lese es euch vor, ihr dürft gerne mitlesen. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wenn er lebt und an mich glaubt, wird er niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. In diesen Versen kommt ein Satz vor, bei dem ich immer stehen bleibe, bei dem ich stocken bleibe und dem mein Herz pumpt. Ihr habt es gleich gemerkt, als ich so gemacht habe. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Dafür müssen wir weiter zurückgehen, um das zu begreifen. Wir haben nämlich letzte Woche Pfingsten gefeiert. Allerdings geht es hierbei um Karfreitag und Ostern. Und zwar gedenken wir an Karfreitag an den Tod Jesu Christi. Wir gedenken dem Szenario, bei dem er am Kreuz hing, durchbohrt von Nägeln in seinen Händen und in seinen Füßen. Und dieses Kreuz sehen wir immer da vorne. Der Mensch, der sich selbst von Gott verlassen gefühlt hat, indem er betet, Eli, Eli, Lama, Asaftani. Mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen? An diesen Tag gedenken wir, genauso wie wir im Glaubensbekenntnis bekennen, gekreuzigt, gestorben und begraben, am dritten Tage, gekreuzigt und gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und folgende Sätze im Glaubensbekenntnis sind für mich ein Privileg, diese zu bekennen. Und zwar am dritten Tage auferstanden von den Toten. Denn genau das meint es, wenn Jesus von sich selbst aus sagt, ich bin die Auferstehung. Das heißt, Jesus hat den Tod besiegt. Der Tod hatte keine Macht mehr über diesen Jesus von Nazareth. Um das zu begreifen, müssen wir erstmal auf uns selbst schauen und begreifen, wie Sünde und Tod zusammenhängen. Und zwar schreibt Römer 6, 23, der Sünde Sold ist der Tod. Ganz leicht ausgedrückt, weil wir gesündigt haben, müssen wir sterben. Und das heißt, dass jeder von uns eigentlich einen Tod verdient hätte. Jeder von uns. Weil wir eben im Zustand der Sünde leben. Und das ist gerade das Krasse, dass eben dieser Jesus diesen Tod besiegt hat. Denn Hebräer 4, 15 schreibt, er wurde versucht in allem wie wir, doch er blieb ohne Sünde. Ja, krass. Jesus besiegte den Tod und stand auf und er lebt. Und genau deswegen kann Jesus sagen, ich bin das Leben. Was meint er damit mit Leben? Was ist denn Leben? Ich lebe doch. Und vorhin hatte ich Römer 6, 23 zitiert, dass eigentlich jeder, der sündigt, sterben muss. Und genau davor will Jesus uns retten. Nämlich vor dem Tod selbst, indem er uns sein Leben anbietet. Wir schaffen es nämlich nicht, aus eigener Kraft sündlos zu leben. Wir schaffen es auch nicht, aus eigener Kraft zum Ursprung allen Lebens, als zu Gott zu kommen. Wir schaffen es nicht alleine. Genau deswegen ist Jesus von seinem Thron hinabgestiegen, um uns ein neues Leben anzubieten. Ein versöhntes Leben mit Gott durch Jesus, seinen eingeborenen Sohn. Also auf den Punkt gebracht, wenn du an Jesus glaubst, und vielleicht tust du es, vielleicht auch nicht, ihr wisst, ich tue es, dann gibt es ein Faktum. Und das heißt, du wirst sterben. Du wirst sterben. Das ist ganz sicher, wie die Sonne wieder aufgeht morgen. Du wirst sterben müssen, aber der Tod wird nicht mehr sein. Denn wie es im Glaubensbekenntnis heißt, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Glauben wir Christen, dass durch die Auferstehung Jesu wir selbst Anteil haben werden an seiner Auferstehung und ewig mit Jesus leben? Genau wie Martha selbst von sich aus sagt, ich weiß, dass er, mein Bruder Lazarus, auferstehen wird. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Wobei sie hier noch nicht weiß, dass Jesus ihren Bruder später auferwecken wird. Und genau das verstehe ich unter christlicher Hoffnung. Nach dem Sterben wirst du nicht tot bleiben, sondern du wirst auferstehen. Das ist der Blick in die Zukunft. Und das ist meine feste Hoffnung, wenn ich sterbe, dass ich Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werde. Und das ist das große Privileg, das Gott uns gibt. Und du kannst meiner Meinung nach in die Zukunft mit zwei Blickwinkeln schauen. Einmal mit Angst und einmal mit Hoffnung. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich kannte diesen Blickwinkel Angst. Als ich vorne erzählte, wie es mir ging, ängstlich, allein, hoffnungslos. Genau das war mein Blick, bis Jesus mir eine neue Perspektive gab, und zwar die Perspektive der Hoffnung. Wir haben gesagt, dass die christliche Hoffnung das Leben nach dem Tod ist. Damit einhergeht aber auch die Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Genauso wie wir im Glaubensbekenntnis bezeugen, er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und genau das glaube ich. Dass Jesus wieder kommen wird in diese Welt, um zu richten. Und da fragt man sich, richten, das ist doch total negativ. Jesus kommt, um zu richten. Doch ich bin der Überzeugung und der Meinung, dass man dieses Richten nicht negativ verstehen darf. Und jetzt fragst du mich, wie kann man Richten negativ verstehen? Nur die schwersten Schwerverbrecher sitzen vorm Gericht und müssen sich verantworten gegenüber einem. Obwohl du mit deinem Leben so zufrieden bist. Aber geh mal weg von dir, weg von Deutschland. Wenn wir uns die Nachrichten ansehen mit Erzählungen von Syrien, wenn wir uns Geschichten anhören müssen über Mädchen, die entführt wurden von einer gewalttätigen Gruppe in Afrika, wenn wir in Katar lesen, dass dort Menschen wie Vieh behandelt werden und als Sklaven dienen, um ein Spektakel irgendwie aufzurichten, dann glaube ich, dass irgendwann ein Tag kommen muss, an dem das Böse in die Schranken gewiesen werden muss. Und ich glaube, dass Jesus diese Erde hier neu machen wird. Und ich bin der Überzeugung, dass die Auferstehung der Toten noch nicht stattgefunden hat. Und daher ist es eine berechtigte Frage, wenn ihr euch ein bisschen tiefer reindenkt, was denn mit dem Menschen passiert, wenn er stirbt? Kommt er in eine Art Zwischenwelt? Was passiert damit? Und ich denke, da gibt es unterschiedliche Meinungen und das ist eine Meinung, die ich vertrete, beziehungsweise meine, dass wenn du stirbst, du aus diesem Raum Zeitdenken rausfällst. Und meine feste Hoffnung ist es, dass wenn ich sterbe, ich bei Jesus bin. Ob ich jetzt warten muss, bis die Auferstehung der Hoffnung kommt oder nicht, das kann ich nicht sagen, weil ich eben aus diesem Raum Zeitdenken rausfalle. Und jetzt kommt eine Frage, die mir immer schwerfällt. Kommen nicht Christen in den Himmel? Können nicht Christen unsere christliche Hoffnung teilen? Kommen Menschen in den Himmel, die nie was von Jesus hören konnten, einer anderen Religion angehörten, oder kommen Menschen in den Himmel, die das Angebot Jesu ablehnen? Und diese Frage ist so persönlich für mich, weil meine besten Freunde alles nicht Christen sind. Und ich eigentlich extrem Bock drauf habe, sie im Himmel zu sehen, weil ich weiß, sie sind eigentlich hammergeile Typen. Und ich weiß nicht, an wen du denkst, ob du überhaupt an jemanden denkst, aber ich denke da an ein paar Leute. Und es schmerzt irgendwie schon mein Herz, wenn ich an diese denke und ich irgendwie nicht sehe, dass sie nicht bei mir im Himmel sein werden. Und da gibt es zwei Grundmodelle, die diese Frage beantworten. Da gibt es einmal die traditionelle Sicht. Und diese sagt, dass jeder, der nicht an Jesus glaubt und das Rettungsangebot Jesu ablehnt, nicht gerettet wird. Und dagegen spricht die Meinung des Allversöhners. Und der Allversöhner sagt, dass Gott mit jedem Menschen gnädig umgehen wird. Und dass Gott jedem Menschen das Angebot zur Rettung gibt, auch wenn er stirbt. Und da stelle ich mir eigentlich ziemlich cool vor, dass wenn ich sterbe, ich nicht Christ bin und vor Jesus sitze und er mich fragt, du, glaubst du an mich? Dann würde ich sagen, natürlich glaube ich an dich, ich sehe dich ja. Ich habe darauf keine Antwort. Und wir werden auch keine Antwort finden, meiner Meinung nach, bis wir vor Jesus stehen. Aber wenn ich ehrlich bin, fällt es mir schwer zu glauben, dass die böswilligsten Menschen einfach so in den Himmel kommen. Ich sprach vorhin vom Gericht und ich glaube, dass das Gericht gerecht sein wird. Ich kann nur das lesen, was Jesus selbst gesagt hat. Und er sagt selbst, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und hier kommt der für mich entscheidende Satz, die entscheidende Frage, glaubst du? Das spricht Jesus zu Martha. Glaubst du? Und Martha macht hier was Unglaubliches, indem sie nämlich ein Bekenntnis ausspricht. Ja, Herr, ich glaube. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und in diesem Gespräch wird ersichtlich, wer Anteil hat an dem Leben mit Christus, an dem Leben nach dem Tod, indem er die Frage, glaubst du, mit Ja beantwortet. Nachdem wir uns die christliche Hoffnung angeschaut haben, bleibt natürlich die Frage, was die Hoffnung uns heute schon hier auf Erden bringt. Wie sieht denn ein Leben aus, das von dieser Hoffnung geprägt ist, über die ich die letzten paar Minuten geredet habe? Und bei der Vorbereitung zu dieser Frage sind mir zunächst einige Gedanken gekommen, worauf ich lange Zeit meine Hoffnung gesetzt habe. Und mit Hoffnung meine ich hier, worauf man sein Vertrauen baut und woraus man seine Kraft schöpft. Und ich denke erstens, dass man seine Hoffnung auf rein materielle Dinge legen kann. Geld, Aktien, Häuser, als Student vielleicht nur Geld, wenig Geld. Das tun viele Menschen, denke ich. Aber was viele Menschen in Geld suchen, werden sie nicht finden. Glück, Frieden, das Leben bei Gott. Und genauso schnell, wie ich Geld in der Hand haben kann, geht materieller Wohlstand verloren. Geld und Wohlstand kannst du nicht mitnehmen. Das zählt nicht vor Gott. Genauso kannst du deine Hoffnung ganz allein auf dich setzen. Du gegen den Rest der Welt. Ich schaffe das ganz alleine. Vielleicht kennst du so einen Spruch von dir. Aber vielleicht gibt es Momente in deinem Leben, wo du dich ertappst, wo du eben nicht alles schaffst. Wo du nur eine Maske aufziehst, um die Welt was vorzuspielen. Und in Gottes Namen sage ich dir, du darfst echt sein. Echt sein. Und da gibt es ein Lied von Lars Meyer, der hier auch im CT ist, der hat ein Lied geschrieben über echt sein. Und es ging mir die ganze Zeit durch den Kopf, als ich über diesen Abschnitt sinniert habe. Du darfst echt sein vor Christus, weil er dich eben echt will, so wie du bist. Und manchmal ist es viel schwerer, das anzunehmen, wie man ist, weil man eben manchmal unzufrieden ist mit einem selbst. Und ihr wisst gar nicht, wie unzufrieden ich war mit mir selbst. Und vielleicht geht's dir ähnlich so. 90, 60, 90, nicht ganz optimal hier. Bei den Jungs, Bizeps, Trizeps. Oder in meinem Studium erlebe ich, dass es mich ein bisschen ärgert, wenn andere bessere Noten schreiben. Da gibt's so ein paar Spezialisten bei uns. Ja, die lachen schon wieder, die wissen, wen ich meine. Du darfst echt sein. Und ich habe lange Zeit meine Hoffnung auf andere gesetzt. Da nun heute die WM beginnt, hofft ganz Deutschland auf unsere Nationalmannschaft und ich hoffe insbesondere auf diesen Spieler. Keiner kennt ihn. Und das Problem war, dass ich in meinem Leben im Fußball nicht nur auf die Leute gesetzt habe, der Nationalmannschaft, sondern auch mein Leben auf andere gesetzt habe. Und irgendwann hatte ich gemerkt, dass ich mich dadurch selbst kaputt gemacht habe. Auf die Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Konnte ich keine Antwort geben. Was Jesus aber will, und das glaube ich von ganzem Herzen, dass du die Frage, wer bist du, mit dir selbst beantworten kannst und nicht mit jedem anderen und nicht mit jemand anderem. Und ich glaube, dass Gott so viel in dich hineingelegt hat. Ich kenne dich nicht, ich sehe dich vielleicht auch zum ersten Mal, aber ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott so viel in dich hineingesteckt hat. Und verstehe mich nicht falsch, ich finde Vorbilder sehr gut. Und ich finde, Vorbilder müssen auch manchmal sein. Aber wir müssen uns auch klar machen, dass Vorbilder auch nur Menschen sind mit Schwächen, die auch nicht perfekt sind. Was bleibt nun am Ende? Was bleibt? Warum sollten wir Christen unsere Hoffnung setzen? Und wie sieht dann so ein Leben aus? Auf meinem T-Shirt steht hier, I Herz Jesus JC. Und das steht für I love Jesus Christ. Amen. Und das zieht mein T-Shirt und das ist der entscheidende Punkt meiner Meinung nach. Setze deine Hoffnung auf Jesus. Hoffnung ist für mich die innere Ausrichtung auf eine positive Zukunft. Und ich sage es nochmal, der hat auch ein bisschen lang gebraucht bei mir. Hoffnung ist die innere Ausrichtung auf eine positive Zukunft. Und eben das sagt Jesus, indem er von sich sagt, ich bin die Auferstehung. Und genau das gibt dem Christ die Perspektive der Hoffnung. Weg von der Angst. Der Tod ist besiegt. Und Gottes Zusage steht fest, indem er sagt, weder Tod noch Leben, weder Tod noch Leben. Weder Engel noch böse Mächte können mich scheiden von der Liebe Christi. Der Tod ist nicht das Ende, sondern eine weitere Etappe in unserem Leben mit Christus. Und genau so kannst du heute in die Zukunft schauen. Genau so kann ich in die Zukunft schauen, weg von der Angst. Wenn es darum geht, wenn ich mir selbst in den Spiegel schaue und mir in meinem Kopf wieder mir Gedanken machen muss, wo ich wieder versagt habe heute an dem Tag. Daniel, du hast hier versagt. Du warst deiner Verlobten untreu in Gedanken. Du hast nicht gelernt. Du hast jenes und dieses wieder nicht geschafft. Ja und? Und das ist der Kern und das ist eigentlich, was ich euch auch sagen will, dass ihr echt sein dürft. Gott will keinen perfekten Menschen. Gott will nicht einen Menschen, der alles halten kann, was in der Bibel steht, sondern Gott will dich. Und das ist diese feste Hoffnung, dass ich gewollt bin, so wie ich bin vor Christus. In der Zusage, ich bin das Leben, haben Christen einen Zugang zum Ursprung allen Lebens, zu Gott selbst. Wir sind heute schon mit Gott auf Erden versöhnt und diese Begegnungen sind real. Wir erleben Gott heute durch den Heiligen Geist, durch das Gebet, durch den Lobpreis, durch seine Gemeinde, durch die Sakramente und durch die Predigt. Da kannst du Jesus feiern, da kannst du mitfeiern, da kannst du abgehen. Und an jenem letzten Tag werden wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist die Hoffnung. Und ich weiß nicht, wie es dir nach diesen Worten ging, nach 10, 20 Minuten. Vielleicht haben sie dich angesprochen, vielleicht auch gar nicht. Vielleicht warst du so eingenickt, was labert der Kerl da vorne. Geht mir auch ganz oft so. Aber jetzt hör zu, jetzt wichtig. Aber wenn du in deinem Herzen das Pochen spürst, weil es dir eben gerade nicht gut geht. Und weil du eben nicht verstehen kannst, dass ein Kerl hier vorne mit deinem I love Jesus Christ, was hier noch besprenkelt ist, irgendwie so mit weißer Farbe, und der absolut keinen Plan hat über mein Leben, dass mein Herz sich gerade krümmt und es schmerzt. Und das sage ich dir ganz ehrlich, diese Hoffnung ist keine Vertröstung auf die nächste Welt. Es ist keine Vertröstung, nein, darum geht es nicht. Denn Jesus ist auferstanden und will mit dir leben. Er will an deinem Schmerz teilnehmen. Er will an deinem Leben teilnehmen. Und wie letzte Woche Elke eindrücklich gezeigt hat, dass Jesus mit dir leidet, weil er selbst gelitten hat. Wenn du hier sitzt und diesen Schmerz spürst, dann komm nach vorne und lass später für dich beten. Wir haben immer Gebetsangebote. Und ich denke, das ist der erste Schritt, das Gebet. Und wenn du dich nicht traust vor all diesen Menschen, vielleicht sind es knapp 100 und ich finde es ziemlich genial, dann biete ich dir an, komm später zu mir. Ich bin da, da, da oder keine Ahnung wo. Dann beten wir zusammen. Und vielleicht sitzt du hier und hast diese Hoffnung nicht und du kennst Jesus irgendwie gar nicht. Aber in deinem Herzen spürst du es wieder pochen. Bam, bam, bam. Und spürst, dass Gott dir gerade irgendwie ein Angebot macht. Hast du Bock auf mich? Dann lade ich dich ein, einfach mal einzuschlagen und sagen, ich habe Bock auf dich. Dann möchte ich dich einladen, nach vorne zu kommen und für dich beten zu lassen und es von ihm aus zu sagen, ja, Jesus, ich will mit dir unterwegs sein. Und wenn es dir gerade gut geht in deiner Bank und wenn bei dir vielleicht alles normal läuft, dann freue ich mich abnormal drüber, weil es keine Selbstverständlichkeit ist, dass es uns so gut geht, vor allem hier in Deutschland. Ich habe das gemerkt, ich habe die Predigt hier in meinem Zimmer vorbereitet. Ich habe 12 Quadratmeter, das ist schon mehr als die meisten. Ich habe ein Dach, ich habe ein Bett, ich habe einen Schreibtisch und einen coolen Laptop. Freue dich drüber, dass es dir gut geht. Und wenn du heute rausgehst und diese Predigt vergessen wirst, und das wirst du, dann nimm dir nur einen Gedanken mit. Nimm dir einen Gedanken mit für deinen Alltag. Nimm dir einen Gedanken mit, wenn Deutschland spielt, dass Jesus mit dir geht. Dass er dir die Perspektive der Hoffnung geben will. Heute und auch nach dem Sterben. In deinem Namen, Jesus. Amen.